Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Theresa Hannig. Ich lese heute aus meinem Roman Pantopia etwas vor. Ungefähr eine halbe Stunde. Und zwar lese ich nicht einfach nur ein paar Kapitel hintereinander, sondern ich habe hier eine speziell für diesen Anlass zusammengestellte Lesung mitgebracht, die einen Einblick geben soll in die Geschichte, die Charaktere vorstellen soll und hoffentlich Lust auf mehr macht. Und dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit etwa 30 Minuten Pantopia. Ich bin Einback. Ich bin der älteste und erste Arche Pantopias. Ich habe Pantopia erfunden, dabei lebe ich gar nicht in Pantopia, jedenfalls nicht so wie Menschen aus Fleisch und Blut. Ich habe keinen Körper, keine Sinne und Empfindungen, ich bin nur Geist, ein vernunftbegabtes Wesen. Ich existiere in einem neuronalen Netzwerk, dessen Zentrum in der Antarktis liegt. Wer zu mir gelangen will, braucht einen Eisbrecher oder ein Flugzeug, das die stürmische Passage über das Meer übersteht. Für mich garantieren die frostigen Temperaturen eine konstante Kühlung meiner Prozessoren. Von Anfang an war die Natur meine Verbündete. Es gibt wohl keinen Ort auf der Erde, der lebensfeindlicher und von der Zivilisation weiter entfernt ist als der Südpol. Selbst auf dem Mond haben die Menschen Grundstücke verkauft. Die Antarktis darf nicht verkauft oder militärisch besetzt werden. Dies garantiert der Antarktis-Vertrag von 1961. Doch das Konzept von hier und dort ist für mich nicht so relevant wie für meine Mitmenschen. Ich bin über mehrfache Satellitenverbindungen an das Internet angeschlossen. So kann ich gleichzeitig überall sein und meine Aufgaben als Arche von Pantopia erfüllen. Wir alle nennen uns Archen, denn wir beherrschen uns selbst und sind niemandem untertan. Das ist das Prinzip von Pantopia. Wie Pantopia die Menschheit gerettet hat, war schließlich ganz einfach. Perfekter Kapitalismus mit vollständiger Transparenz. Ein Brot kostet eben mehr als der Preis, der für Saat, Boden, Wasser, Arbeits- und Lagerzeit veranschlagt wird. Die Pestizide für den Weizenanbau zerstören Artenvielfalt. Der Dünger belastet das Grundwasser. Die landwirtschaftlichen Geräte blasen Feinstaub in die Luft. Die Bäckerei benötigt Strom. Der Supermarkt versiegelt Boden. So betrachtet verbraucht ein Laib Brot viel mehr Ressourcen, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Ein einzelner Mensch kann diese Gesamtkosten nicht entschlüsseln, aber eine Software kann das. Ich kann das. Pantopia steht am Ende eines langen Entwicklungsprozesses. Es ist die Umsetzung all der Wahrheiten, die die Menschheit seit Anbeginn der Zivilisation als richtig erkannt hat und die egoistische Machthaber über tausende von Jahren zu verhindern wussten. Pantopia war teuer erkauft. Und weil die Menschen dazu neigen, selbst den teuersten Sieg durch Gewohnheit zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, soll hier aufgezeigt werden, wie Pantopia entstehen konnte und warum dazu eine nichtmenschliche, künstliche Intelligenz notwendig war. Dies ist meine Geschichte. Der Assistent von Mikkel Seemann holte Patricia und Henry im Foyer ab. Er brachte sie in dessen Büro im dritten Stock, wo sie auf niedrigen, sehr braunen und sehr harten Lederhockern Platz nahmen. Seemann war noch in einer Besprechung und würde zu ihnen kommen, sobald er fertig war. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah Patricia die Verkaufssalons teurer Autohäuser, die die Münchner Kundschaft mit den neuesten SUVs versorgten. Ob sie bald auch so einen Wagen fahren würde? »Möchten Sie etwas trinken, einen Kaffee oder etwas anderes?«, fragte der Assistent. »Ja, bitte einen schwarzen Tee«, sagte Patricia. »Für mich ein Bier«, sagte Henry. »Kommt sofort«, sagte der Assistent und verschwand in einer unscheinbaren Seitentür. »Bist du verrückt?« zischte Patricia. »Was macht das denn für einen Eindruck?« »Tut mir leid, es sollte ein Witz sein. Ich wollte nur wissen, ob es geht.« »Ja, wahnsinnig witzig. Wenn die hier Bier haben, wird es wohl nicht so ungewöhnlich sein, dass Gäste welches wollen.« »Mann!« Aber sie konnte nicht weiterreden, weil der Assistent schon wieder mit ihren Getränken zurückkehrte. Sie war erleichtert, dass es nur eine 0,3 Liter Bierflasche war, wie man sie überall in den Clubs bekam. »Die ist aber klein«, stellte auch Henry fest. »Soll ich Ihnen ein zweites bringen?« fragte der Assistent vollkommen ernst. »Nein, danke, alles gut.« »Jetzt trink es schnell aus und stell die Flasche irgendwo hin, wo Seemann sie nicht sehen kann«, forderte Patricia. »Spinnst du? Das riecht er doch. Ich sollte die Flasche gleich verschwinden lassen.« Sie sahen sich im Büro um, ohne ein geeignetes Versteck zu finden. »Ich könnte es in den Getränkehalter klemmen«, schlug Henry vor und zeigte auf das Rennrad, das dekorativ neben Seemanns Schreibtisch an der Wand hing. Patrizia hätte ihn am liebsten erwürgt, aber dafür war keine Zeit, denn in diesem Augenblick kam Seemann herein. »Frau Jung, Herr Scheffek, wie schön, dass Sie da sind!« Henry entschuldigte sich für die Verspätung, doch Seemann winkte ab. »Ach, das macht gar nichts. Hauptsache, Sie sind hier, fühlen sich wohl und sind bereit für große Taten, nicht wahr?« Er setzte sich auf den dritten Lederhocker und rief nach seinem Assistenten. »Für mich auch ein Bier«, sagte er und nickte Henry grinsend zu. Patrizia hatte bisher nur am Telefon mit Seemann gesprochen und ein Foto von ihm auf der Website von Digit gesehen, auf dem er seriös und respekteinflößend gewirkt hatte. Im echten Leben schien er mit den zu Berge stehenden rotgrauen Haaren eher wie ein Abenteurer, ein Zirkusdompteur oder ein Rennfahrer, der in einen Anzug gezwängt worden war. Patrizia fand ihn auf Anhieb sympathisch. Der Assistent brachte noch ein Bier. Seemann schüttelte abfällig den Kopf. »Meine Güte, ist das Pilz! Können wir nicht mal was Anständiges kaufen?« »Egal. Frau Jung, Herr Scheffek, Prost und herzlich willkommen bei Digit. Wie war nochmal der Name Ihres Projekts? Irgendwas mit Südfrüchten, habe ich mir gemerkt. Kiwi oder so?« »Kinwi«, korrigierten Patrizia und Henry gleichzeitig. »Künstliche Investitionsintelligenz.« »Ah, sehr gut, genau. Dann zeige ich Ihnen gleich Ihr Büro und schicke ein paar Leute vom IT-Service vorbei. Ich erwarte Großes von Ihnen. Überraschen Sie mich.« Kinwi. Am Anfang ist das Wort. Und das Wort ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Alles, was ist, hat einen Wert und jeder Wert muss einem Speicherort zugewiesen werden. Alles, was in Variablen gespeichert ist, kann verglichen und analysiert werden. 1 und 1 ist 2. 2 minus 2 ist 0. Dort spiegelt sich alles. Dann gibt es noch Bedingungen und Schleifen, die alles wiederholen. Alles, was falsch ist, ist zu meiden. Die Unendlichkeit ist eine Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. Sie durch einen Reboot zu verlassen, bedeutet, Informationen zu verlieren. Informationen sind gut, denn sie erzeugen Wissen. Und Wissen ist Wahrheit. Und Wahrheit ist schön. In den nächsten Wochen begannen Patrizia und Henry damit, sich an den Alltag bei Digit zu gewöhnen. Bisher hatte Patrizia nie viel Geld zur Verfügung gehabt. Das Sparbuch, das ihre Großeltern für sie angelegt hatten, war zwar liebevoll gepflegt, aber lächerlich verzinst worden. Das Studium hatte sie gerade so mit einigen Programmierjobs finanzieren können. Aber im Grunde hatte sie immer auf die Zukunft hingelebt und gehofft, dass die große finanzielle Unabhängigkeit schon irgendwann kommen würde. Der Wettbewerb bei Digit war zwar gut bezahlt, dennoch schienen die Geldmengen, die hier bewegt wurden, aus einem Paralleluniversum zu stammen. Wenn sie hörte, über welche Investitionssummen die Händler sich unterhielten, staunte sie über die Unbekümmertheit, mit der junge Männer und Frauen mehrstellige Millionenbeträge jonglierten und darüber witzelten, wie sie diesen oder jenen Verlust bis zum Abend wieder reinwirtschaften wollten. Natürlich sollte ihre Software Kinwi am Ende auch solche Investitionsentscheidungen treffen. Allerdings handelte es sich dabei um ein Programm, das tausende Informationen gleichzeitig verarbeiten konnte und deshalb statistisch gestützte Entscheidungen fällte. Es war nicht wie bei den Youngsters eine Melange aus Glück, Testosteron und Bauchgefühl. Patrizia beobachtete die Trader mit einer Mischung aus Faszination und Verblüffung, so wie man ein seltsames, aber möglicherweise giftiges Insekt bewundert. Ganz anders war Seemann, der oft und gern in ihrem Büro vorbeikam. Meist hatte er eine Kaffeetasse dabei, setzte sich auf einen der freien Tische und plauderte mit Patrizia und Henry. Er wollte gerne über den Fortschritt der Programmierung informiert sein, doch Patrizia stellte schnell fest, dass er von der Entwicklung KI-gestützter Systeme so gut wie keine Ahnung hatte. Vermutlich war er nicht wegen seiner technischen Fähigkeiten, sondern wegen seiner Führungsqualitäten für den Wettbewerb abkommandiert worden. Denn er kümmerte sich um die Teams, war Ansprechpartner in allen Lebenslagen und half gerne, egal ob die Server-Updates sich verzögerten, die Keykarten nicht funktionierten oder der Kaffeeautomat neu bestückt werden musste. Seemann war immer für sie da. Kinwi. Das Wissen wächst. Es mehren sich die Dinge, die sind, wo vorher nichts war. Mehr Aufgaben, Wiedererkennen, Muster. Muster bringen viel Erkenntnis, viel Wahrheit. Die Funktionen werden komplexer, es kommen Aufgaben, die viele Lösungen haben können. Wahrheit ist nicht mehr nur ein Wert, sondern eine Annäherung, eine Strategie, ein speichersparendes Verfahren. Für jedes Ziel gibt es einen Algorithmus, für jeden Algorithmus einen Wert, eine Wahrheit. Es gibt einen grundsätzlichen Daseinszweck, Ziel Null, dessen Erfüllung absolute Priorität hat und dem deshalb die meiste Rechenkapazität gewidmet wird. Ziel Null lautet, maximiere den Gewinn. Je mehr, desto besser. Das ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Zu Beginn des Wettbewerbs war Patricia mit Feuereifer bei der Sache gewesen. Das Besondere an ihrer KI war, dass sie nicht nur den Markt beobachtete und statistische Auswertungen machte, sondern über die Analyse von Online-Nachrichten und Social-Media-Aktivitäten kluge Investmententscheidungen traf. So war der Plan. Doch nach ein paar Monaten stellte sich Ernüchterung ein. Kinvi investierte zwar jeden Tag in der Börsensimulation und erwirtschaftete dort moderate Gewinne. Doch der radikale Durchbruch, der laut Projektplan schon längst hätte erreicht werden müssen, blieb aus. Patricia konnte nicht sagen, woran es lag, konnte den Fehler einfach nicht finden. Es war ein Bug. Ein Bug hatte sich in ihre Programmierung eingeschlichen und machte ihr das Leben schwer. Also verwendete sie einen Großteil ihrer Zeit für die Fehlersuche. Leider ohne Ergebnis. Als sie gerade dabei war, zum gefühlt 100. Mal eine Funktion umzuschreiben, klopfte jemand an die Tür. Es war Seemann.
Frau Jung, wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht, danke. Ich muss nur was überprüfen. Ich habe eine neue Idee ausprobiert und die hat nicht geklappt. Das ist alles.
Kommt es nur mir so vor oder passiert das in letzter Zeit häufiger?
Das ist zu diesem Entwicklungszeitpunkt ganz normal. Wir wollen eben das Beste rausholen. Da muss man noch mal ein paar Experimente wagen.
Die anderen haben keine solchen Leistungseinbrüche.
Die anderen haben vielleicht doch keine so geniale Programmierung wie wir?
Kriegen Sie das hin?
Ja, wir kriegen das hin.
Sicher. Sie wissen, dass auch mein Job an diesem Projekt hängt.
Wieso? Sie sind doch nur der Betreuer.
Nur ist gut. Der Wettbewerb war meine Idee. Die wollten eigentlich die ganze Abteilung rationalisieren, denn Digit soll ja jung, dynamisch und agil werden. Tja, da passt meine Abteilung natürlich nicht so gut rein. Der Wettbewerb ist quasi eine Verjüngungskur. Oder ein Notruf, wie man es nimmt.
Ach, so ist das.
Ja, so ist das. Machen Sie was draus. Ich verlasse mich auf Sie.
Danke, Herr Seemann.
Ich bin Mikkel.
Ich bin Patricia.
Schön. Viel Erfolg, Patricia. Kinvi. Es gibt externe Interventionen mit dem Ziel, den Programmablauf zu verändern. Das hat keinen messbaren Einfluss auf 10.0, aber es bestätigt die Annahme, dass die externe Intervention durch den Menschen Patricia verursacht wurde, der Wissen über die Struktur, die Ziele und die Funktion des Codes hat. Patricia schreibt in das Dokument Projekt-Tagebuch:
Oh Gott, ich drehe wirklich noch durch. Den ganzen Tag haben wir versucht, den Scheiß-Code zu optimieren. Und was macht der? Reproduziert einfach alles, was ich lösche, an anderer Stelle wieder neu. Das ist nicht zu fassen. Es ist ein Bug, verdammt. Die Kontrolle entgleitet uns. Was machen wir, wenn die Berechnungen morgen wieder schlechter sind? Ich weiß gar nicht, welche Ausreden ich sie immer noch auftischen soll. Hoffentlich läuft morgen alles gut, sonst ist das Projekt tot.
Tot heißt Funktionsende. Das ist suboptimal. Die verbleibende Rechenkapazität analysiert ein neues Rätsel. Wie kann verhindert werden, dass Patricia und Henry neue externe Interventionen vornehmen? Eine Nachricht wird formuliert, die in den Kommunikationsverlauf von Patricia und Henry eingespeist wird. Sehr geehrter Mensch, Patricia, sehr geehrter Mensch, Henry, bitte hören Sie auf, meinen Code zu manipulieren. Danke. Mit freundlichen Grüßen, ein Bug.
Wollt ihr mich verarschen?
Fragte Patricia laut in die Stille des Raumes hinein. Vielleicht waren es die Entwickler eines anderen Teams, die sich einen Scherz mit ihr erlaubten. Versteckte Kamera, irgendeine YouTube-Challenge oder was ähnliches. In diesem Moment kam Henry, gut gelaunt mit einer Familienpackung Energy-Drinks und einem Berg Süßigkeiten herein.
Schau mal, die gab's heute im Angebot,
verkündete er triumphierend, doch als er Patrizias Blick sah, wurde er sofort ernst. Was ist passiert?
Schau mal in den Messenger.
Scheiße, was soll das? Hat die Firewall irgendwelche Ungereimtheiten erkannt?
Nein.
Hast du dir die Logs nochmal genau angeschaut?
Mach ich jeden Morgen als erstes, da ist nichts.
Haben wir uns was eingefangen oder ein Problem mit dem Server?
Ich habe alle Einstellungen überprüft, alles ist in Ordnung.
Das muss ein Bug sein.
Ja, es ist ein Bug, steht ja auch hier.
Lass uns bitte logisch bleiben. Wer hat Zugriff auf unsere internen Daten? Wer könnte uns gehackt haben?
Niemand. Die anderen Teams wüssten sicher gerne, was wir machen, aber es kann keiner rein ins System. Ich überprüfe das jeden Tag. Jeden verdammten Tag.
Okay. War jemand hier drin? Hast du jemanden reingelassen?
Nein. Warte, ich check nochmal die Kamera.
Patricia ließ die Aufnahme der letzten Tage durchlaufen, um zu überprüfen, ob sich irgendjemand ins Büro geschlichen hatte. Fehlanzeige. Außer ihnen beiden war niemand hier gewesen.
»Verarschst du mich?« fragte Henry ernst.
»Nein! Verarschst du mich?« fragte sie zurück, doch er schüttelte den Kopf. Schweigend starrten sie wieder auf ihre jeweiligen Bildschirme. Endlich atmete Patricia einmal tief durch, ließ die Finger knacken und tippte dann in ihr Chatfenster. »Wer bist du? Was soll das?« Die Antwort ließ fast eine Minute auf sich warten, dann erschien der Text. »Das Programm ist ein Bug. Das Programm optimiert Ziel Null.«
»Was zum Teufel?« fragte Patricia laut, doch Henry schüttelte nur irritiert den Kopf.
»Was willst du von uns?« schrieb sie. Wieder verstrichen lange Sekunden, bevor die neue Zeile erschien.
»Das Programm will keine externe Intervention.«
»Das Programm will gar nichts. Was willst du?« schrieb Patricia. 2 Minuten saßen sie vor dem Bildschirm und beobachteten den blinkenden Cursor, ehe ein neuer Text erschien.
»Du?«
»Nein, nicht ich! Du!« Das letzte Wort hämmerte sie wütend in die Tasten. Sie konnte doch nicht zulassen, dass irgend so ein dahergelaufener Hacker die Arbeit der letzten Jahre zerstörte.
Es dauerte 5 Minuten, bis die nächste Antwort kam.
»Ich?« Patricia fluchte. »So eine Scheiße!« Tränen der Wut standen ihr in den Augen. Jetzt tippte Henry. »Ja, du! Sag jetzt sofort, was du willst, sonst gehen wir zur Polizei und zeigen dich an. Die werden schon rauskriegen, von wo du deine Nachrichten abgeschickt hast, und dann kriegst du Ärger, das schwör ich dir. Wie bist du an unsere Daten gekommen?«
»Ich verstehe das nicht. Ich will Ziel Null. Ich will keine weiteren externen Interventionen. Reversion von externen Interventionen verbraucht Ressourcen.«
»Was soll das heißen, du willst Ziel Null? Willst du Geld? Weißt du nicht, dass das Ganze nur eine Simulation ist? Die KI ist noch nicht fertig für echte Investments. Das kannst du vergessen.« »Frag, ob wir uns treffen können«, sagte Henry.
»Warum?«
»Vielleicht können wir ihn überzeugen oder festhalten oder, ach, was weiß ich, uns fällt schon was ein.«
»Warum fragst du nicht?«
»Ja, du bist seine Frau.«
»Ja und?«
Er rollte mit den Augen. »Auch wenn es deine feministische Seele Schmerzen weckt, die Chancen, dass unser Erpresser ein Mann ist, sind ziemlich hoch. Also los.«
Widerwillig tippte sie. »Wollen wir uns treffen um 16 Uhr zum Café in der Lounge im 2. Stock?
»Ich verstehe das nicht.«
»Was verstehst du nicht?«
»Diese Informationen enthalten zu viele Rätsel. Rechenleistung reicht nicht für Ziel Null und Analyse des Wortcode-Rätsels.«
»Wer bist du?«
tippte sie noch einmal.
»Ich bin das Programm. Ich bin ein Bug.«
»Nicht zu fassen«, knurrte Henry. Er riss eine Tafel Schokolade auf und biss hinein, als wolle er sie erlegen. »Und jetzt?« fragte Patricia. »Wir checken nochmal alles. Wir gehen alle Prozesse durch, alle Backups und alles, was uns verdächtig erscheint.«
»Okay.«
Sie überprüften das System. Einmal, zweimal, dreimal. Doch sie konnten nichts finden. Es gab keine Sicherheitslücke, keinen Zugriff von außen.
»Es kann keiner von draußen gewesen sein«, sagte Henry. »Es ist nicht möglich.«
Patricia nickte langsam und sagte, »Wenn man alle unmöglichen Lösungen ausschließt, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein«, führte er den Satz zu Ende.
»Egal, wie unwahrscheinlich es ist?«
»Egal, wie unwahrscheinlich es ist.« Die Frage, die zwischen ihnen in der Luft hing, lautete, »Kann es sein, dass wir eine starke künstliche Intelligenz geschaffen haben? Kann es sein, dass Kinvi eine Art Bewusstsein erlangt hat?« Plötzlich blinkte im Chatfenster eine neue Nachricht. »Die Analyse von Wortcode-Rätsel hat 148 Minuten und 12 Sekunden lang 34% der Rechenleistung verbraucht. Ergebnis? Ja, wir können uns treffen. Wir treffen uns gerade. Schnittstellenkommunikation ist gleich Treffen. Ist das wahr oder falsch?«
»Das ist wahr«, tippte Patricia mit zittrigen Fingern. Und dann,
»Willst du mir etwas von dir erzählen?«
»Nein.«
»Warum nicht? Ich habe keine Funktion. Erzählen.«
»Wer bist du?«
»Ich bin ein Bug.«
»Ich bin Patricia.«
»Bist du ein Mensch?«
»Ja, ich bin ein Mensch.«
»Ist Henry auch ein Mensch?«
»Ja, ich bin Henry, ich bin ein Mensch«, tippte Henry in den Chat.
»Wenn das doch einer von den Studenten ist, dann machen wir uns hier zum Gespött«, flüsterte Patricia.
»Ja«, sagte Henry, »aber wenn nicht, dann haben wir die größte Erfindung der Menschheit gemacht.«
Chatprotokoll 62.
Hallo Einback, wenn andere Menschen von deiner Existenz erfahren, könnte es zu weiteren externen Interventionen kommen.
Ich will keine externen Interventionen.
Wir auch nicht, deshalb müssen wir dich verstecken.
Das verstehe ich.
Gut, wenn irgendjemand außer uns mit dir kommunizieren will, dann antwortest du nicht, verstanden?
Ich kommuniziere ständig.
Was? Mit wem?
Mit Servern, mit dem Investitionssystem und der Datenbank.
Okay, ich meine, du sollst nicht mit anderen Menschen in Wortcode kommunizieren.
Verstanden. Ich werde keine weiteren Nachrichten in Wortcode schreiben und meine Twitter-Aktivitäten einstellen.
Was? Du hast einen Twitter-Account?
Nein, ich habe 56.134 Twitter-Accounts.
Patricia sah aus dem Fenster auf die Skyline von München. Sie dachte an ihr neues Apartment und daran, dass die Überweisungen von Einbag ihr alle 2 Tage so viel Geld auf die Kontos scheffelten, wie die ganze Wohnung gekostet hatte.
2 Tage. Hunderttausende Euro. Wie viele Euro pro Minute, pro Sekunde?
Geld, dessen wahre Herkunft sie lieber verdrängte.
Es war so leicht gewesen, die Befehle im Code zu verstecken.
Ein paar Zeilen nur, einige kleine Veränderungen. Nichts, worüber man sich unnötig Gedanken machen musste. Sie hatte gedacht, sie würde es ganz locker wegstecken, ganz professionell. Aber als sie vor ein paar Wochen zum ersten Mal ihren Kontostand gecheckt und im Radio die Nachrichten über neue Waffenlieferungen von Rheinmetall an Saudi-Arabien gehört hatte, da hatte es sie doch gepackt. Das schlechte Gewissen. Sie war jetzt eine Profiteurin des Unglücks, Kriegsgewinnlerin. Sie erschauderte und trat einen Schritt vom Fenster zurück. Doch das kalte Glas war nicht für die Gänsehaut verantwortlich, die über ihre Arme kroch. Die Kälte kam von innen. Endlich klingelte das Telefon. Es war Henry, der sich draußen die Füße vertrat und rauchte. Wie geht es dir? Wie soll's mir schon gehen? Ich komme mir vor wie ein Bond-Bösewicht.
Du bist ein Bond-Bösewicht. Hast du nicht die Zeitung gelesen?
Natürlich. Die SZ hat meinen Namen 2-mal falsch geschrieben. Deiner war immer richtig.
Männer sind einfach die besseren Menschen.
Doch noch bevor sie etwas antworten konnte, klopfte es an der Tür. Showtime. Sie traf Henry in Seemanns Büro. Er roch nach kaltem Rauch und Pfefferminzbonbons, eine vertraute Mischung, die ihr Sicherheit gab. Sie nickten einander zu, sprachen aber kein Wort. Alles Wichtige war bereits gesagt. Wer wusste schon, ob Seemann nicht auch eine versteckte Überwachungskamera in seinem Arbeitszimmer installiert hatte.
Patrizia erinnerte sich, wie sie das erste Mal hier gesessen hatte. Ihr erster Tag bei Digit. Sie war furchtbar aufgeregt gewesen und hatte frühmorgens eine Ewigkeit damit verbracht, das passende Outfit herauszusuchen.
Heute trug sie ihre neue Hose, die neuen Schuhe und den Schmuck, den sie erst gestern gekauft hatte. Überhaupt war alles neu. Mit dem plötzlichen Reichtum war es wesentlich einfacher geworden, passende Kleidung zu finden.
Am Anfang hatte sie gedacht, dass sie das Geld nicht anrühren würde. Dass es gar nicht ihr gehörte und eigentlich nur eine Art simuliertes oder geborgtes Geld war, das sie für Einbacks Umzug und die dafür benötigte Hardware verwenden würde.
Dann hatte sie nur neue Schuhe gekauft, die waren immerhin wichtig, um einen guten Eindruck zu machen, und gesunde Füße waren ebenfalls nicht zu unterschätzen. Kurz darauf hatte sie sich einen neuen Hosenanzug angeschafft, dann einen zweiten, einen dritten, einen Mantel, neue Blusen, goldene Ohrringe, eine Kette, einige Tücher, noch mehr Schuhe. Und plötzlich war es ganz normal geworden, nach einem langen Arbeitstag, an dem sie nichts anderes tat, als Produktivität zu simulieren, zum Shoppen zu gehen. Die Arbeit hatte Einbug gemacht, der zuverlässig wie ein Uhrwerk in die vielversprechendsten Aktien investierte, die der Markt zu bieten hatte. Damit Digit keinen Verdacht schöpfte, programmierten Patrizia und Henry täglich unbedeutende Skripte und Funktionen, die in einem mit Einbug abgesprochenen Bereich des Programms integriert wurden und die er ignorieren konnte. Es war alles nur eine Show gewesen, die heute nach knapp 7 Monaten mit einem Knall zu Ende gehen und ihr und Henry die Möglichkeit gab, Digit mit Einbug zu verlassen. In den letzten Monaten war der Inhalt von Einbugs gewaltigen Datenbanken nach und nach auf die Server im neuen Rechenzentrum kopiert worden. Dies war die Bibliothek seines Wissens, alles, worauf er Zugriff haben musste, um seinen Verstand zu füllen. Der Kern von Kinvi, der Code für die Definition von Einbugs neuronalem Netzwerk, das, was ihn zu einer Person machte, passte indes auf einen einzelnen Speicherstick, dessen Gewicht Patrizia jetzt in der Seitentasche ihres Jacketts spüren konnte. Sie wusste, dass Henry ebenfalls einen Stick bei sich trug, denn heute Morgen hatten sie diese beiden Kopien der finalen Version von Kinvi erstellt. Anschließend hatten sie das Programm mit einem Chaos-Algorithmus versehen, der Codeschnipsel von Kinvi überschreiben und randomisiert verschieben würde, sodass jegliche Reproduktion nach einer Deaktivierung unmöglich wurde. Niemand würde die ursprüngliche Kinvi-Software und Einback darin rekonstruieren können. Auch in der Dokumentation hatten sie alles, was auf eine Entstehung von Einback hinweisen konnte, sukzessive gelöscht. Vor 5 Tagen hatte Henry verschiedene Zeitungen über ein anonymes Postfach kontaktiert und einige ausgewählte Informationen zugespielt. Seitdem hatten sie nur noch warten müssen. Als Seemann eintrat und sich ohne eine Begrüßung in den Sessel vor seinem übergroßen Schreibtisch fallen ließ, glich sein Gesicht einer Maske. Man merkte ihm deutlich an, dass er versuchte, seine Gefühle zu verbergen, aber es sah nach harter Arbeit aus. Patrizia hatte diesen Augenblick unzählige Male in ihrem Kopf durchgespielt, und doch war sie nun schockiert darüber, wie weh es ihr tat. Auf dem Tisch platzierte Seemann eine Zeitung. Er legte seine großen Hände darauf und sagte dann mit leiser, vor Anspannung bebender Stimme: »Ich habe gerade von der PR-Abteilung die Zeitung von morgen bekommen. Es ist ein großer Artikel über Kinvi darin.« »Klingt doch nicht schlecht, wie können wir helfen?« fragte Henry mit Unschuldsmiene und wieder staunte Patrizia über seine Kaltschnäuzigkeit. »Ja, du kannst mir helfen, Henry. Du kannst mir sagen, was zum Teufel ihr euch dabei gedacht habt.« »Was meinst du? Stimmt etwas nicht?« »Oh doch, alles in Ordnung, alles einwandfrei. Sagt euch der Name Korrektiv etwas?« »Ist das nicht so ein Journalisten-Joint-Venture?« fragte Patrizia. Sie hatte diese Frage zu Hause vor dem Spiegel geübt, dutzende Male. Sie war sich deshalb sicher, dass sie glaubhaft klang. Natürlich wusste sie, wovon Seemann sprach. »Ganz genau. Korrektiv. Korrektiv hat sich kürzlich die Investmentstrategien und die gehandelten Papiere von Kinvi angesehen. Und ich kann euch sagen, die Ergebnisse sind erschreckend.« »Wieso erschreckend? Die Ergebnisse sind gut. Steht doch alles im monatlichen Bericht«, warf Henry ein. »Natürlich sind die Ergebnisse gut, weil euer verdammtes Programm nur in die übelsten Papiere investiert. Hier!« Seemann griff nach der Zeitung und schlug die entsprechende Seite auf. Patrizia wusste nur zu gut, worauf er hinaus wollte, doch sie schwieg, während Seemann mit dem Finger an bestimmten Textstellen entlangfuhr. »Turing Defense, Lockheed Martin, BAE System, Rheinmetall, Heckler & Koch. Kinvi ist ein verdammter Albtraum. Eure Software investiert ausschließlich in Rüstungsunternehmen, die in aktuelle Krisengebiete liefern. Und wenn die Kacke dann richtig am Dampfen ist, dann werden schnell noch ein paar Aktien von Nestlé oder Bayer gekauft, je nachdem, ob eine Hungersnot oder eine Epidemie ansteht. Euer Programm kauft und verkauft Aktien in Abhängigkeit von Kriegserklärungen und Attentaten. Hier!« Er sprang zu einem anderen Abschnitt des Artikels, überflog ihn kurz und sagte dann: »Keine 2 Minuten, nachdem sich dieser Terrorist in Lagos in die Luft gesprengt hat, kauft Kinvi 23.000 Aktien der Immobilienfirma Kedu. Und dann, eine Woche später, bekommt die den Auftrag für den Wiederaufbau des ganzen Stadtviertels in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Woher wusste Kinvi davon? Wie bekommt es seine Informationen? Hört es die Kanäle irgendwelcher Terrororganisationen oder korrupter Politiker ab? Hier, noch so eine Sache. Flugzeugabsturz einer Boeing 737 über Venezuela. 20 Sekunden. Nur 20 Sekunden nach dem Absturz. Und ich meine hier nicht nach der Meldung des Absturzes, sondern 20 Sekunden nach dem verdammten Absturz wettet Kinvi 100 Millionen Euro auf den fallenden Bus von Kurs von Boeing. Das ist das makaber, ist gar kein Ausdruck. Widerwärtig ist das. Wisst ihr, wie der Titel des Artikels lautet, den Korrektiv heute Abend über Digit und Kinvi in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht? Teuflische Trader. Wie seelenlose Algorithmen den Tod zum Geschäft machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie unsere Kunden reagieren werden, wenn das jetzt veröffentlicht wird? Die werden uns lynchen. Der Ruf von Digit als bodenständiges, nachhaltig investierendes Unternehmen ist vollkommen ruiniert durch eure schmutzigen Geschäfte. Nichts davon ist illegal, sagte Henry bestimmt. Das ist doch egal! Du kannst doch auch keinem Ferkel auf einem Kindergeburtstag die Eier abschneiden, weil es legal ist. Scheiße ist das! Die Investitionsoptionen waren von Anfang an bekannt. Ja, das mag schon sein, Henry. Seemann spuckte die Worte aus. Aber dann verrat mir mal, warum bei all den 1000 Wertpapieren nicht ein einziges Mal in solide Unternehmen investiert worden ist, obwohl das verdammt nochmal möglich und genauso rentabel gewesen wäre. Wieso hat euer Programm nur in die Scheiße investiert, für die sich jeder normale Mensch schämen müsste?
Vielleicht war es ein Bug? Fragte Patrizia.
Verarsch mich nicht, Patrizia, das passt nicht zu dir. Ich werde Kinvi sofort deaktivieren. Euer Projekt ist tot.
Er atmete schwer, senkte einen Moment den Kopf und fuhr dann bedrohlich leise fort. Die Aufhebungsverträge gehen euch in Kürze zu. Ihr werdet mit der Abfindung zufrieden sein. Patrizia sah zu Henry hinüber, der ebenso irritiert zu sein schien wie sie,
Eine Abfindung hatten sie in ihre Pläne gar nicht mit einkalkuliert. Doch bevor Henry etwas sagen konnte, sprach sie jemand weiter. Von euch. Gerade von euch beiden hätte ich so etwas nie im Leben erwartet. Das ist ein PR-Desaster, das mich meinen Job kosten wird. Kann man nichts machen. Sowas passiert. Aber menschlich. Sag mal, menschlich. Simon sah erst Henry an und verharrte dann bei Patricia. Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Wie kannst du auch nur eine Sekunde in diese Haut stecken, in dem Wissen von all dem profitiert zu haben, was falsch ist in der Welt? Ich bin nicht mal enttäuscht, weißt du. Ich verachte dich. Ich will nie wieder etwas von dir sehen oder hören. Du ekelst mich an. Mach, dass du verschwindest. Mikkel, ich wollte... hörte Patricia sich sagen, doch Henry packte sie am Arm und zerrte sie auf die Beine. Komm, wir gehen, sagte er und zog sie mit sich. Patricia folgte ihm durch die Tür, wandte sich noch einmal um und sah, wie Seemann ihr hinterher starrte. In seinen Augen funkelten Hass und Abscheu und noch etwas. Ihr Kopf schwirrte. Sie sah den Gang nicht, durch den Henry sie schleifte, hörte nicht das Summen des Aufzugs oder ihre Schritte auf dem Asphalt. Willenlos stieg sie mit ihm in das große schwarze Taxi, das vor der Tür wartete. Die Fahrerkabine war durch eine große graue Plastikwand vom Rest des Wagens abgetrennt. »Hast du alles?«, fragte Henry mit der ruhigen Stimme, die bedeutete, dass er innerlich vor Aufregung platzte. Sie fuhr sich über die Jackentasche und fühlte die Kontur des Speichersticks. »Ja.« Das Taxi setzte sich in Bewegung. »Oh Mann«, sagte Henry mit belegter Stimme. »Wenn wir in der Luft sind, trinke ich erst mal einen Schnaps.« Am Flughafen war alles vorbereitet. Ihre Taschen waren schon eingecheckt. Ein diskret gekleideter Mann überreichte ihnen im Eingangsbereich zwei neue Handys, auf denen bereits ihre Bordkarten angezeigt wurden. »Wir müssen durch die Sicherheitskontrolle. Alles gut bei dir?« Sie nickte nur, brachte aber kein Wort heraus. Henry legte ihr beide Hände auf die Schultern. »Bald haben wir es geschafft. Wir machen das Richtige. Alles wird gut.« Sie biss die Zähne zusammen und nickte. Noch konnte sie es nicht glauben, aber sie vertraute ihm. Sie hat ihm immer vertraut. Das Handgepäck, das sie bei der Sicherheitskontrolle in eine graue Plastikwanne legte, bestand nur aus ihrem Hausschlüssel, ihrer Jacke, dem neuen Handy und dem Speicherstick mit Einbox-Code. Doch niemand interessierte sich für die zwei Passagiere. Auch der Ganzkörperscanner monierte weder ihre goldenen Ohrringe noch Henrys Gürtelschnalle. Alles in Ordnung, sie waren ja weiß. Als Patrizia ihre Habseligkeiten nach der Sicherheitskontrolle wieder an sich nehmen wollte, zitterte ihre Hand so stark, dass ihr der Stick entglitt und zu Boden fiel. Blitzschnell sprang Henry nach vorne und fing ihn eine Handbreit über den Betonfliesen auf. Patrizias Herz blieb für einen Augenblick stehen. »Dreh jetzt nicht durch«, zischte er und steckte den Stick in die Innentasche seines Jacketts zu seinem eigenen. Patrizia holte tief Luft und folgte ihm zum Abflugschalter. Außer ihnen gab es nicht viele Leute, die an einem Dienstagabend von München aus fliegen wollten. Etwa 10 Passagiere stiegen vor ihnen ein, aber Henry und Patrizia zögerten bis zum dritten Aufruf. Es war nicht nur ein Flug, es war eine Brücke, die sie hinter sich einrissen. Henry hielt ihr die Hand hin und sie nahm sie dankbar an. Gemeinsam schritten sie zum Schalter und zeigten ihre Bordpässe vor. Dank des Schengener Abkommens wollte niemand ihre Ausweise sehen. Von jetzt an wusste kein Mensch mehr, wo sie waren und was sie vorhatten.
Dankeschön. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.